Hallo und herzlich willkommen zu Therese Giese und wir,
einem Podcast über eine sehr inspirierende Frau.
Wir sind Tatjana Schöler
und Viktoria Lewowski.
Wir sind Schauspielerin, Theatermacherin und Kulturpädagoginnen.
Im Auftrag des Jüdischen Museums in München haben wir uns auf die Suche nach Vorbildern und HeldInnen gemacht. Menschen aus der Vergangenheit, die für uns heute eine wichtige Rolle spielen können.
Als Inspirationsquelle für Freiheit, Kreativität, Selbstbestimmtheit, Durchsetzungskraft und Mut.
Menschen, die uns mit ihrem Können oder ihren Taten beeindrucken. Aber vor allem auch uns neue Perspektiven aufzeigen, wie wir auf uns selbst und die Welt um uns herum blicken können.
Oftmals vereinen solche Vorbilder und HeldInnen viele verschiedene Eigenschaften oder sogar Identitäten.
Unsere Protagonistin war jüdisch, lesbisch, queer. Sie war Schauspielerin und Kabarettistin. Ein Theaterstar ihrer Zeit.
Außerdem Aktivistin und Widerstandskämpferin, Geflüchtete und Münchnerin mit Herz und Seele.
Wir sprechen natürlich von Therese Giese. Für uns ist sie ein Vorbild.
Doch so leicht kommt man ihr nicht auf die Spur. Eine Frau, die sich selbst nie ins Zentrum rückte, entschieden ihre Privatsphäre schützte, eigentlich nur ihre Rollen für sich sprechen lassen wollte und am liebsten mit sich alleine war.
Gemeinsam mit euch wollen wir uns jetzt auf eine Recherchereise in die Vergangenheit begeben und die Lebensgeschichte dieser einzigartigen Frau erzählen.
Dabei schauen wir immer wieder ins Heute, in unsere Gegenwart und sprechen mit ExpertInnen und Menschen, die eine oder mehrere Facetten ihrer Identität mit Therese Giese teilen.
Los geht's! Und wie machen wir das jetzt?
Ich würde vorschlagen, wir machen einen Rechercheplan.
Erste Schritte? Internet? Literatur?
Ja, und dann gehen wir raus und schauen, wo in dieser Stadt hier in München bis heute ihre Spuren zu finden sind.
Und wir sprechen mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, ihre Vorbilder und über Therese.
Dann lass uns doch Therese Giese mal durch die Suchmaschine jagen.
Therese Giese. Google vervollständigt? Therese Giese, Lebensgefährtin? Vielleicht nicht als erstes. Therese Giese, Todesursache? Es scheint mir auch ein wenig voreilig. Therese Giese, Dürrenmatt? Schweizer Theaterautor, okay. Therese Giese, jung? Ein gewisser John Hampson Simpson? Bilder sind hier natürlich auch. Und eine Therese Giese Realschule.
Ich habe hier eine Therese-Giese-Allee gefunden, die gibt's in München, im Stadtteil Neuperlach. Und an der gleichnamigen Haltestelle kann man in die U-Bahn-Linie 5 einsteigen und bis zum Stachus, also direkt ins Zentrum fahren. Ah, und hier, der Therese-Giese-Preis. Den gibt es auch. So heißt der jährlich vergebene Preis für Theater des Bundesverbands Schauspiel seit 2021.
Und hier steht Charlies Oma. Wer soll das denn sein? So kommen wir nicht an Antworten, sondern an nur mehr Fragen.
Ja, irgendwie alles noch kein optimaler Einstieg.
Nee, das ist es wirklich noch nicht.
Lass uns doch vielleicht mal schauen, was sie selbst so über sich gesagt hat. Ich hatte irgendwo ein tolles Zitat, warte mal. Hier. Ich bin ein alleiniger Mensch. Oder das hier. Eigentlich bin ich stinkfaul. Ich bin sogar ein kolossal fauler Mensch. Es war nie Fleiß. Es war alles Interesse.
Oh, schau mal. Ich habe hier auch was Schönes. Es gibt keine wirklich lustige Geschichte ohne Traurigkeit. Nicht bei den wahren Geschichten. Oder auch, ich habe nichts zum Sagen.
Na, das klingt vielversprechend.
Das ist der Titel eines ganz großartigen Buches von 1973. Die Autorin Monika Speer hat Therese Giese dafür mehrmals zu Hause besucht und interviewt. Wobei, Interviews kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ihr Gespräche mit ganz vielen Gedanken, Geschichten, das trifft es besser.
Sie hat also ungern über sich erzählt?
Ja, aber es steckt trotzdem wahnsinnig viel drin. Nur eben zwischen den Zeilen. Indirekt. Ich hatte beim Lesen ganz stark das Gefühl, dass sie auf jeden Fall vermeiden wollte, für etwas zu stehen, zu repräsentieren, in Schubladen gesteckt zu werden.
Denkst du, sie selbst hat all diese Facetten überhaupt an sich gesehen, also wahrgenommen oder gefühlt?
Naja, das ist eine sehr gute Frage, die wir nicht so leicht beantworten können. Das ginge ja nur, wenn wir mit ihr sprechen könnten. Sie hat ja so gut wie nichts Privates und überhaupt sehr wenig über sich preisgegeben. Aber ich glaube, durch unsere Recherche können wir uns vielleicht einer Antwort annähern.
Dann lass es uns doch anders angehen. Was haben denn die anderen über sie gesagt?
Hier, der Theaterautor Bertolt Brecht, grundsätzlich eher ein kritischer Zeitgenosse, der Lob und Begeisterung nicht so voreilig verteilt hat, bezeichnete Therese Giehse als die größte Schauspielerin Europas.
Nicht schlecht, das ist meine Ansage. Aber ich hatte auch irgendwo noch ein schönes Zitat von dem Regisseur Peter Stein. Hier, er sagte, die Giehse verkörpere eine ganz besondere Mischung. In ihr verschmölzen süddeutsches Volkstheater und hohe künstlerische Intelligenz.
Wow, das muss man erstmal toppen. Warte mal, mir fällt noch ein, es gibt ein Lied von Brecht aus einem seiner eher weniger bekannten Stücke, die Rundköpfe und die Spitzköpfe, das verschiedene KünstlerInnen gesungen haben. Und eine davon war Therese Giehse. Und ich finde, dass man hier viel von ihr selbst spürt.
Ich weiß, was du meinst. Warte, ich such's heraus. Viel Spaß bei
Die Ballade vom Wasserrad. Von den Großen dieser Erde melden uns die Heldenlieder, steigend auf, so wie Gestirne, gehen sie wie Gestirne nieder.
Kennst du die Geschichte vom spinnerten Uhu? Wusstest du, dass Hitler ein großer Fan von Therese Giehse war? Dezent kleiner Widerspruch hier, aber wahr. Tatsächlich besuchte er in den 20er Jahren häufig die Vorstellungen der Kammerspiele München und war von Therese Giehse besonders angetan.
Ja, auch andere Herren aus seiner Entourage kommen oft mit und waren absolut begeistert, wenn die Giehse auf der Bühne stand.
Der Völkische Beobachter, die Parteizeitung der NSDAP, schrieb sogar, dass nun endlich ein deutsches Weib an diesem Theater zu sehen sei. Anfangs schien man ihre jüdische Herkunft zu ignorieren. Später war es allgemein bekannt, aber man handelte wohl nach dem Prinzip, wer Jude ist, bestimmen wir, und bot ihr sogar Saalschutz für ihre Auftritte vor den eigenen SA-Schlägertrupps an. Total verrückt, wenn man mal darüber nachdenkt.
Therese Giehse aber blieb immun gegen diese Anbiederung und verachtete die Nazis von Anfang an. Und genau das zeigt ja auch ihre Charakterstärke. Bei einer Theaterprobe im März 1933, etwa 6 Wochen nachdem Hitler an die Macht kam, machte sie sich über ihn lustig und nannte ihn spinnerten Uhu. Das ist doch die Geschichte, auf die du anspielst, oder?
Genau, die meine ich.
Daraufhin wurde sie von einem Kollegen denunziert.
Ein anderer Kollege warnte sie aber.
Und sie musste aus München fliehen. Das kommt alles erst noch.
Jetzt erstmal an den Anfang.
Los geht's.
Es ist der 6. März 1898, ein Sonntag. Um 7.30 Uhr morgens kommt Therese in München in der Herzog-Rudolf-Straße zur Welt. Im gleichen Jahr, nur einige Wochen zuvor, wird Bertolt Brecht, ein wichtiger späterer Weggefährte, in Augsburg geboren. Therese ist das 5. Kind der jüdischen Familie Gift. Ihre Geschwister Max, Jeanette, Siegfried und Irma sind um einiges älter als sie. Deshalb wächst sie ihr wie ein Einzelkind auf. Viel unter Erwachsenen oder für sich allein. Zeit zum Grübeln und Entdecken. Vor allem aber zum Beobachten. Sie ist ein nachdenkliches und eher schüchternes und zurückhaltendes, aber auch kreatives und erwachsenes Kind.
Der 6. März 1898 also. Was hältst du davon, erst einmal nachzuschauen, was in diesem Jahr in München, Deutschland und der Welt passiert ist?
Ja, so fangen wir den Zeitgeist ein, sammeln einige Fakten und bekommen einen groben Überblick.
Okay, lass mich nachschauen. München 1898. Hier, eine lebendige Künstler- und Universitätsstadt. Die 400.000 Einwohnermarke ist bereits geknackt. Hier, am 6. April fand die Gründung der Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk in München statt. Und am 1. Juli nimmt die Hausmüllverwertung München GmbH als das erste Unternehmen in Deutschland zur industriellen Mülltrennung seine Arbeit auf. Ah, und hier am 10. Oktober, Eröffnung der Bahnstrecke München-Ost-Deisenhofen mit dem Giesinger Bahnhof.
Na, da ist ja Thereses Geburt mit Abstand das ereignisreichste in der Stadt München. Zumindest auf den ersten Blick.
Aber hier habe ich eine interessante Eselsbrücke. Der FC Bayern München wird 1900 gegründet. Ich wette, jeder merkt sich jetzt, dass Therese Giehse 2 Jahre vor dem FC Bayern München geboren wurde.
Guter Funfact. Aber Vielleicht finden wir noch was. Lass mich mal schauen, was so los war in ganz Deutschland im Jahr 1898. Okay. Hier ein wenig Politik. In Deutschland herrscht Kaiser Wilhelm II. Der Reichstag beschließt in einem neuen Flottengesetz den Aufbau einer Schlachtschiffflotte und löst damit ein Wettrüsten zur See mit Großbritannien aus. Auf internationaler Bühne beginnt und endet in diesem Jahr der amerikanisch-spanische Krieg mit dem Resultat, dass die ehemalige Kolonialmacht Spanien, die sich in ihrer Blütezeit, etwa im 16. und 17. Jahrhundert, größtenteils über Amerika, aber auch über Afrika, Asien und Ozeanien erstreckt hatte, eine ihrer letzten Kolonien, Kuba, verliert.
Warte mal, ich habe hier was, 1898 in Österreich. Kaiserin Sissi wird von einem Anarchisten Luigi Lucchini mit einem Stich ins Herz ermordet. Und das wusste ich noch gar nicht. Schau mal, Sissi war nicht sofort tot, sondern erlitt mehrere Ohnmachtsanfälle, bis sie letztlich nachmittags ihren Verletzungen erlag. Und im gleichen Jahr brillierte das Forscherpaar Marie und Pierre Curie mit ihrer Entdeckung des Elements Radium. Und das, hättest du das gedacht? Die Geburt des Cheerleadings fand bereits am 2.11.1898 statt, bei einem Endspiel der American Football Teams der University of Minnesota und der Northwestern University.
Weißt du, ich denke doch, um mehr über Therese zu erfahren und wirklich den Zeitgeist einzufangen, müssen wir weiter recherchieren, Literatur und Archive durchforsten.
Da bin ich ganz bei dir. Ich suche die Adresse vom Stadtarchiv raus.
Da sind wir nun. Stadtarchiv München, Winzerer Straße 68. Mal sehen, was wir hier alles über Therese Giese finden können.
Und, wie war dein Eindruck?
Naja, also wenn wir jetzt mal beschreiben, was wir so mehrheitlich gefunden haben, dann ist das eine ganze Menge Presseberichte. Zwei dicke Ordner mit kleinen und großen Auszügen, Ausschnitten, Schnipseln aus den verschiedensten Publikationen. Wir haben Artikel aus der Süddeutschen gefunden, dem Münchner Merkur, der Münchner Abendzeitung, dem Mannheimer Morgen, der Welt und noch vielen anderen.
Allerdings eigentlich ausschließlich zu bestimmten Anlässen, also Theaterpremieren, Fernsehauftritten, also vor allem Berufliches. Und fast überall steht noch dabei, dass sie über ihr Privatleben eben nicht sprechen möchte. Aber ja, es war sehr faszinierend zu sehen, wie viel über Therese Giese zu dieser Zeit berichtet wurde.
Absolut. Sie war schon sowas wie ein VIP. Und ich finde, es ist ein sehr spannender Punkt für uns, wie damals über sie geschrieben wurde. Das sagt so viel über die Gesellschaft aus.
Was meinst du genau?
Naja, wie und ob über ihre jüdische Herkunft geschrieben wurde. Wie und ob ihre Lebensverhältnisse kommentiert oder umschrieben wurden. Wie und ob sie, ihre Persönlichkeit, ihr Verhalten, ihre Vorlieben und natürlich ihr Äußeres kommentiert wurden.
Wir haben uns auch einige Beispiele notiert. Hier am 22.09.1949 schreiben die Süddeutsche und die Münchner Abendzeitung über die bevorstehende Premiere des Stücks Der Biberpelz von Gerhard Hauptmann an den Kammerspielen und Therese Giese als die Figur Mutter Wolfen.
Der SZ-Artikel heißt Therese Giese und die fliegenden Händler. Nach 16 Jahren wieder in München, heute Abend im Biberpelz. Und da sind wirklich vielsagende bzw. viele nichtssagende Formulierungen drin. Zum Beispiel, die Reporterin Anneliese Schnuller fragt Therese Giese. Ihr erster Besuch in München, gnädige Frau? Therese antwortet.
Seit 16 Jahren ja. Das heißt, ich war bereits im Frühsommer kurz hier.
Die Autorin fährt fort. Therese Giese, die Münchnerin, eine der bekanntesten Schauspielerinnen der 20er Jahre, ging 1933 nach Zürich. Dort lebt und spielt sie seitdem.
Krass, wüsste man nicht den historischen Kontext, könnte man meinen, sie wäre einfach einem Engagement gefolgt.
Man könnte das so verstehen, dass ihr eben zu einem bestimmten Zeitpunkt danach gewesen sei, mal die Szenerie zu wechseln und dann sei sie eben woanders hingezogen. Es wird einfach gar nicht darauf eingegangen, dass sie fliehen musste und München überhaupt nicht freiwillig aus einer Laune heraus verlassen hat. Ich meine, klar, es ist natürlich nur eine kurze Premierennotiz, die speziell über das Stück informieren soll. Da kann man natürlich nicht auf die Weltgeschichte eingehen, aber es fällt schon auf.
Die Abendzeitung macht es nicht anders. Warte, der Artikel heißt Wiedersehen mit Therese Giese. Und hier steht, und ob sie sich in München nach 16 Jahren ihrer Abwesenheit nun wieder daheim fühle oder ob die Schweiz zu ihrer Heimat geworden ist? einerseits neutral, andererseits könnte man es implizit so lesen, dass es ihre freie Entscheidung war, sich die Schweiz zur Heimat zu machen.
Sie kontert da aber ganz gut, beziehungsweise ist viel differenzierter. Oder zumindest kommt es einem aus heutiger Sicht so vor. Auf die Frage, ob sie den Heimweh nach München gehabt habe, antwortet Therese:
Dafür ist zu viel Furchtbares geschehen. Man hat zu viel Menschen verloren. Ja, nach einigen großartigen Menschen hatte man Sehnsucht und dann war man bekümmert, was aus Deutschland werden würde. Soll ich heute sagen, ich finde meine Vaterstadt herrlich? Es wäre ebenso verlogen, wie wenn ich sagen würde, ich lehne sie ab.
Sehr spannend zu sehen, wie sie antwortet. Sie geht wirklich in die Tiefe. Aber auch insgesamt, wie sie sich gibt. Warte mal, da hatten wir doch noch was gefunden aus einem Programmheft.
Oh ja, stimmt. Eine Sendungsbeschreibung von etwas, das um 21.45 Uhr, glaube ich, im ersten Programm ausgestrahlt wurde. Das genaue Datum allerdings war nicht enthalten. Man kann es aber durch den Inhalt in etwa rekonstruieren. Es ging um die Fernsehfassung von Friedrich Dürrenmatts Stück »Die Physiker«. 1962 wurde es erst in Zürich und einige Monate später in München inszeniert. Beide Male spielte Therese Giese eine sehr wichtige Rolle, Dr. Mathilde von Zahnt, Ärztin in einer psychiatrischen Klinik. Die Fernsehfassung lief ein Jahr später.
Genau, in der Sendungsbeschreibung wird allerdings angedeutet, dass man ursprünglich eine Doku über Therese Giese selbst drehen wollte, sie das aber kategorisch abgelehnt hat.
Als die Schauspielerin Therese Giese gefragt wurde, ob sie für eine gefilmte Biografie zeigen würde, wie sie lebt, gab sie zur Antwort:
Das kann ich nicht und das mache ich auch nicht.
Auf das Argument der Redaktion, dass man im Fernsehen die Inhalte, die man zu vermitteln versucht, visuell darstellen müsse, sagt sie:
Ich kann nicht etwas tun, bloß damit es zu sehen ist.
Sie war aber bereit, sich bei den Proben zur Fernsehfassung der Physiker begleiten zu lassen und war sehr offen darin zu zeigen, wie sie ihre Rolle erarbeitet hat, woraus dann auch jener Film entstanden ist.
Wir haben uns ja noch viele andere interessante Presseschnipsel notiert, aber lass uns das vielleicht nicht alles auf einmal verpulvern.
Ja, wir könnten es in den nächsten Folgen wieder aufgreifen. Lass uns einen Schritt zurückgehen. Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Wie war die Situation der Jüdinnen und Juden um diese Zeit?
Über jüdisches Leben damals in München haben wir mit Kuratorin Ulrike Heikaus vom Jüdischen Museum in München gesprochen. Und das hat sie uns erzählt.
Also die beiden Jahrzehnte vor und nach der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert können schon als Blütezeit des jüdischen Lebens und der jüdischen Kultur in München betrachtet werden. In dieser Zeit gab es einen sehr starken Zugzug nach München, eben zu dieser wichtigen Haupt- und Residenzstadt. Und unter den Zugezogenen waren natürlich auch Jüdinnen und Juden, die, das ist eigentlich immer in der Historie zu beobachten, im Verhältnis zu ihrem Minderheitenstatus überproportional an Wahrnehmung bekamen. Also Münchner Jüdinnen und Juden um 1900, nur um mal eine Zahl zu nennen, das waren etwa 6.100 Personen, die dafür registriert wurden. Das sind 1,8% im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Und gerade diese Prozentzahl, die ist eigentlich über Jahrzehnte gleich geblieben in der Zeit. Das heißt, die Stadt wuchs an und mit ihr kamen natürlich auch Jüdinnen und Juden. Und diese Gruppe war keineswegs homogen. Es gab Orthodoxe, Liberale, es gab sehr viel Akkulturierte und auch gar nicht mehr religiös jüdisch praktizierende Jüdinnen und Juden. Und das ist, glaube ich, ganz spannend für diesen Zeitabschnitt, es gab sehr viele Zugewanderte aus Osteuropa, weil in Osteuropa eben antisemitische Pogrome vorherrschten. Es gab Not und Krieg und sehr viele osteuropäische Jüdinnen und Juden flüchteten in den Westen, eigentlich mit dem Ziel, also von vielen eben in die USA zu gelangen. Aber es blieben eben auch sehr viele in den deutschen Großstädten, dann auch in Frankfurt, in Berlin und eben aber auch in München war ein deutlicher Zuwachs zu spüren. Und das führte durchaus zu Spannungen innerhalb der jüdischen Gemeinde, weil natürlich die sogenannten deutschen Jüdinnen und Juden auch ein Stück weit Angst hatten vor den jetzt nun fremd und dazukommenden osteuropäischen Jüdinnen und Juden, weil sie eben befürchteten, dass jetzt wieder dieses alte Stereotyp bedient wird von der Mehrheitsgesellschaft des Fremden, der Orthodoxe, der Städteljude. Das sind alles solche Klischeebilder. Die Jüdinnen und Juden deutscher Herkunft hatten eben große Sorge, dass das jetzt sozusagen wieder aufkeimt. Also da war sehr viel Spannung dahinter, innerjüdisch, Nach außen hin kann man schon aber eigentlich sagen, dass die osteuropäischen Jüdinnen und Juden in der Zeit sich sehr stark den neuen Lebensumständen in München auch angepasst haben. Also man kann jetzt keinesfalls von der Städtelbildung oder so sprechen, aber vorrangig haben sich sehr viele an der Isarvorstadt angesiedelt, rund um den Gärtnerplatz. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was da entstand in der Zeit. Also es gab sehr viele Einzelwarengeschäfte für den täglichen Bedarf, koschere Lebensmittelgeschäfte. Es gab vorrangig auch Textil- und Tabakhandel, weil da eben sehr viele Jüdinnen und Juden dann dort eingestiegen sind. Aber eben auch, und das ist, glaube ich, das Besondere dieser Zugewanderten aus Osteuropa, sie haben sehr stark an ihrem jüdisch-kulturellen Tradition festgehalten und dadurch gab es eine vermehrte religiöse Struktur. Also es gab sehr viele private Betvereine und Betstuben in privaten Wohnhäusern. Es wurde eine Synagoge noch gebaut. Und dann immer weiter ausgebaut in der Isarvorstadt. Und es herrschte also ein reges, auch sichtbar jüdisches Leben dort. Was in der Zeit auch von Bedeutung ist, ist, dass innerjüdisch sehr viel passiert ist an Diskussionen. Also dass durch das Aufkommen des politisch motivierten Antisemitismus in den 1890er Jahren im sogenannten Berliner Antisemitismusstreit und dann eben nachgehend die Diskussion des sogenannt rassisch motivierten Antisemitismus. Das führte natürlich auch wieder zu einem starken Diskurs innerhalb der jüdischen Gemeinden, inwieweit man sich weiter akkulturieren und assimilieren soll und kann, ob man eben die durch den Schritt der Taufe irgendwie weiterhin um die Anerkennung kämpfen soll, um die gesellschaftliche, oder, und das ist eben auch in der Zeit zu beobachten, man sich eben stärker auf so eine Perspektive, also innerjüdische Selbstbehauptung irgendwie konzentriert. Was das kulturelle Leben der Stadt anbelangt, um die Jahrhundertwende, kann man schon sagen, dass München ja als Kunststadt einst entworfen wurde und auch geplant und also auch wirklich sehr, sehr viel Geld da hineingesteckt wurde, um eben genau durch Institutionen wie Museen und Galerien, um Verlage, Theaterbühnen, aber auch eben natürlich die Akademie der Bildenden Künste als Ausstellungsstätte, wurde München immer stärker zu einer international anerkannten Kunststadt. Und das führte zum Zuzug von sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern und unter ihnen waren natürlich auch Künstlerinnen und Künstler jüdischer Herkunft. Und das Spannende an dieser Zeit ist eigentlich, dass man dort, das wie unter dem Brennglas nochmal beobachten kann, dass da tatsächlich das Jüdische kaum noch eine Rolle im Miteinander spielte, wo es vielleicht natürlich auch eine Rolle spielte, war im kreativen Output sozusagen, wenn Künstlerinnen und Künstler sich aus sich heraus mit ihrer jüdischen Identität beschäftigt haben und daraus ihre Kunst entwickelt haben. Aber so von außen wusste man jetzt nicht auf den ersten Blick, wer Jude oder wer Jüdin war. Es war sicherlich wie so eine Blase, in der sich da auch die Künstlerinnen und Künstler in der Zeit bewegt haben. Und man kann in dem Zusammenhang sicher auch vor allem auch die Theaterbühnen sehen. Als Namen fällt mir da der Max Reinhardt als großer Theatermann ein, aber auch Schriftsteller wie Leon Feuchtwanger, Else Lasker-Schüler, die in München immer mal wieder zu Besuch war und in privaten gesellschaftlichen Salons unterwegs war. Die Maler rund um den Blauen Reiter, eben Paul Klee, Oskar Kokoschka. Aber man kann schon sagen, dass es einen Bruch gab und der Bruch, der fand einfach durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs statt. Also war wirklich ein Zivilisationsbruch, dieser Krieg, und er führte zu einer enormen Umschichtung von gesellschaftspolitischen Fragen und Belangen, wobei man sagen muss, dass unmittelbar nach dem Ausbruch 1914 es erstmal eine Welle der Solidarität gab, also unter allen Bevölkerungsschichten und allen Gruppen, auch den Künstlern, die sind erstmal von diesem Patriotismus und dieser Überzeugung, für das Richtige zu kämpfen, absolut in die gleiche Richtung marschiert. Und auch in den Synagogen fanden Bittgottesdienste statt und man rief eben seine Mitglieder zu den Waffen. Und dem wurde auch Folge geleistet. Also jüdische Soldaten jüdischer Herkunft gab es in der Zeit sehr viele, die sich freiwillig zur Armee meldeten. Und auch in der sogenannten Heimatfront gab es sehr viel Einsatz von jüdischen Familien für die Wohlfahrt und für das soziale Zuhause. Und dann muss man schon sagen, der Krieg dauerte einfach zu lange und er brachte zu viel Elend über die Welt und in die Gesellschaft. Also die Hungersnot, es war einfach zu viel Tote auch zu verzeichnen. Und es war also ein Trauma, was durch die ganzen Gesellschaften ging. Und es führte dazu, dass man sich wieder auf die Suche machte nach einem Schuldigen. Und da war natürlich auch der Vorwurf, dass irgendwie Jüdinnen und Juden an diesem ganzen Konflikt mitschuld sind, nicht weit bei sehr vielen. Und es kamen alte Ressentiments wieder auf. Den Höhepunkt kann man eigentlich sehen in der sogenannten Judenzählung, die 1916 stattfand. Die wurde vom Heer beauftragt. Man sollte also kontrollieren, wie viele Soldaten jüdischer Herkunft tatsächlich an den Waffen dienten. Und obwohl das Ergebnis eigentlich dazu führte, dass man zeigen konnte, es waren prozentual sehr viel mehr als Nicht-Juden, und wurde das Ergebnis nicht bekannt gegeben, sondern vielmehr stand dieses Wort und auch die Tatsache, dass das überhaupt stattgefunden hat, im Zentrum der Wahrnehmung. Und das führte bei sehr vielen Jüdinnen und Juden auch nach dem Krieg dann wirklich zu so einem Entschluss, sich abzuwenden, eigentlich von dem Versuch, weiterhin irgendwie einen Platz in der deutschen Gesellschaft zu finden. Und der Zionismus bekam gerade Anfang der 20er, Ende der 10er Jahre nochmal einen enormen Zulauf, weil natürlich dann einfach auch irgendwann sozusagen das Fass voll war, dass man sich nicht mehr weiter versuchen wollte anzupassen. Und man muss auch sagen, dass mit Ende des Ersten Weltkrieges im Grunde genommen München immer unwichtiger wurde, was die Stadt als Kulturstadt betrifft. Also die durch die Niederschlagung der Revolution und dann eben durch die Einrichtung der Räterepublik wurden hier eigentlich die reaktionären antisemitischen Kräfte sehr schnell sehr dominant, und der freie Geist, auch der freie Geist in der Kunstszene, wanderte eigentlich ab und vorrangig natürlich nach Berlin in der Zeit.
Und wie war es für Therese als kleines Mädchen in München zu dieser Zeit?
Therese selbst beschreibt ihre Schulzeit an der Volksschule am St. Anna-Platz und später an der Kerschensteiner Schule, einem höheren Bildungsinstitut für Mädchen in der Franz-Josef-Straße, so.
Ich war dick und rothaarig und hat den Herrn Jesus umgebracht.
In einem der wenigen Interviews, die sie gegeben hat, erzählt Therese Giese, dass sie in der Schule aufgrund ihrer jüdischen Herkunft und ihres Äußeren gehänselt wurde und diese Zeit für sie daher sehr unangenehm gewesen sei. Unter anderem hätte es einen Religionslehrer gegeben, der das Mobbing angestachelt hat. Den eigentlichen Unterricht empfand sie eher als Störfaktor in ihrer eigenen, von ihr selbst determinierten Entwicklung. Nach dem ersten Schultag antwortet sie auf die Frage, wie es denn gewesen sei, mit:
Ganz hübsch, aber so zeitraubend.
Therese war keine gute Schülerin, sondern konsequent eine schlechte. In Dingen, die sie nicht interessiert haben, konnte sie sehr faul sein.
Ihr einziges Ziel war, nicht sitzen zu bleiben, weil sie nicht länger als nötig an diesem Ort sein wollte. Sie tat also immer genauso viel für den Unterricht, um die Versetzung zu schaffen, was auch gelang. 1914 machte sie ihren Abschluss und beendete ihre Schullaufbahn. Der Erste Weltkrieg beginnt.
Therese Giese und wir ist eine neunteilige Doku-Serie von Live Stories in Koproduktion mit dem Jüdischen Museum München.
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Zurückgeben, der Brot Foundation und der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, EVZ.
Konzept, Skript und Redaktion: Viktoria Lewowski und Tatjana Schöler.
Audioproduktion und Musik: Dominik Euringer.
Cover: Inga Kulig.
Eure Gastgeberinnen: Viktoria Lewowski
und Tatjana Schöler.
Eine neue Folge erscheint jeden Donnerstag.